Es kommt darauf an, dass die deutschen Soldaten auch wieder einen Wehrwillen haben, dass sie Deutschland verteidigen wollen, dass sie bereit sind zu sterben für Deutschland. Und die Anreize sind so, dass wir diese Menschen nicht integrieren können. Ja. Wir können auf deutschem Boden die Welt nicht retten. Wir müssen denen zu Hause helfen. Dänemark hat es doch vorgemacht.
Dänemark hat schmalere Grenzen.
Die hat riesige Seegrenzen sozusagen, die sie irgendwie schützen müssten, wo andere
Migranten möglich kommen ja nicht sind. Über die Ostsee.
Können sie doch, wenn sie wollten.
Hi, ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Und wir zwei nehmen heute Bernd Baumann ins Kreuzverhör. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Bundestag. Teil der nächsten Regierung wird diese Partei aber wohl nicht sein, denn die anderen Parteien wollen nicht mit ihr zusammenarbeiten. Teile der AfD werden nämlich als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die gesamte Partei ist für den Verfassungsschutz ein Verdachtsfall.
Wir möchten von ihm jetzt aber wissen, wie seine Partei unser Leben wieder bezahlbar machen. Wir reden mit ihm über Migration und über die Kriege und Krisen in der Welt. Und wir haben von euch Fragen gesammelt, die wir ihm stellen werden.
Herzlich willkommen im Kreuzverhör.
Grüße Sie.
Wir starten direkt zu Anfang mit ordentlich Tempo rein. Und ich würde Sie bitten, bei den ersten Fragen kurze Antworten zu geben.
Legen Sie los.
TikTok verbieten, einschränken oder so lassen, wie es ist?
So lassen, wie es ist.
Altersbeschränkung für Social Media, ja oder nein?
Nein.
KI-Videos im Internet, sollen wir die kennzeichnen müssen oder vielleicht sogar verbieten?
Denken wir noch drüber nach. Verbieten auf gar keinen Fall.
Kiffen, wieder verbieten oder legal lassen?
Ich habe mich sehr gewundert, dass das so wichtig war, den Linksgrünen, aber das ist ihre alte 68er-Geschichte. Ich finde es unnötig.
Also wieder verbieten.
Wann kommt das Wählen mit 16 für den Bundestag?
Brauchen wir nicht. Führerscheine sind ab 18, dass man ein Fahrzeug fährt. Also man braucht schon eine gewisse Lebenserfahrung und eine Bildung und eine Ausbildung. Ich glaube, wenn die Leute selber mal 20, 30 sind, sind sie auch dafür, dass man ab 18 wählen sollte.
Wie hoch sollte der Mindestlohn sein?
Der Mindestlohn ist überhaupt nicht von der Politik zu bestimmen. Das machen die, die da sozusagen zusammensitzen, die Tarifparteien. Das muss sich am Markt orientieren. Die Leute wollen alle einen hohen Mindestlohn, aber der darf nicht so hoch sein, dass die Leute dann entlassen werden.
Und welche Meinung haben Sie persönlich?
Dass die das machen sollten. Ich bin Marktwirtschaftler. Das bestimmt nicht die Politik, den Mindestlohn am besten.
Ihre Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat im Wahlkampf schon mit Elon Musk geredet. Und das hat ganz schön die Runde gemacht. Mit welchem Promi würden Sie denn persönlich ganz gern Wahlkampf machen?
Ich glaube auch mit Elon Musk. Das ist im Moment einer der wichtigsten Menschen, die wir überhaupt haben. Das ist ja nicht nur wie Werner von Braun, in dem sich alles verdichtet an Raumfahrttechnologie, unsere ganze Zivilisation betreffen, ist auch noch der erfolgreichste Unternehmer. Wahrscheinlich noch erfolgreicher als Rockefeller in der Geschichte. Also der weiß, was in der Welt los ist, weil er überall ja investiert, hat er eine analytische Fähigkeit wie kaum jemand anders. Sonst würde er nicht überall so erfolgreich investieren.
Elon Musk.
Wenn Sie heute 18 wären, würden Sie zur Bundeswehr gehen?
Ja, war ich auch. Ich bin Kampfpanzer Leopard. Ich bin Richtschütze ausgebildet. Ich verstehe ein bisschen was davon. Im Gegensatz zu Toni Hofreiter, der nichts davon versteht.
Bei anderen Formaten werden Sie nach dem Butterpreis gefragt. Wir fragen Sie, wie viel kosten denn Einweg-Vapes?
Einweg-Vapes? Weiß ich nicht.
Ungefähr?
Nee, kaufe ich nicht. Also ich bin so engagiert hier sozusagen im Bundestag, da kauft meine Frau die wichtigen Sachen ein, weiß ich nicht.
Okay, das sind so circa 5 bis 10 Euro.
Sie merken das vielleicht schon an der letzten Frage. Wir sprechen mit diesem Interview so ein bisschen ein anderes Publikum an, als das, was Sie vielleicht aus den anderen Interviews gewohnt sind. Heute geht es darum, wirklich, was die AfD ganz konkret für junge Menschen im Angebot hat. Und Studien zeigen immer wieder, junge Menschen in Deutschland sorgen sich um viele Dinge. Mhm. Und sie sorgen sich vor allem um Wirtschaft und um die steigende Armut, die wir in diesem Land erleben. Aber wir lassen hier auch junge Menschen zu Wort kommen. Unter anderem hat Mina aus Berlin uns geschrieben, ich mache mir Gedanken über das Thema BAföG. Erstens ist es super schwer, das überhaupt zu bekommen. Zweitens ist es, wenn man das dann bekommt, auch viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und man muss immer noch super viel arbeiten, um Miete bezahlen zu können. Deswegen ist Minas Frage, wie wird dieses Problem gelöst?
Also wenn wir gucken, wie viel Geld wir haben in Deutschland, wofür wir es ausgeben, Da können wir mal einfach mal aufsummieren. Wir geben ungefähr 180 Milliarden aus für Sachen, die irgendwie unnötig sind. Zumindest zum Teil. Wir geben 70 Milliarden aus jedes Jahr für eine Migration, Massenmigration, die größtenteils um die Ohren fliegt. Könnten wir einsparen. Wir geben rund 50 Milliarden aus für Klima, Energiewandel, diese ganzen Geschichten. Können wir auch großenteils einsparen. USA macht das gerade. Wir geben Entwicklungshilfe aus. 30 Milliarden zum Teil. Indien und China kriegen unsere Entwicklungshilfe.
Schlüsseln wir mal auf. 2023 hat Deutschland mit dem Bundeshaushalt rund 30 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Flucht und Migration ausgegeben. Das sind zum Beispiel Unterbringung und Integrationskurse. Ein sehr großer Posten dabei ist aber auch die Bekämpfung von Fluchtursachen. Zählt man dann aber die Ausgaben der Bundesländer und Kommunen hinzu, die laut einem Weltbericht 2023 insgesamt rund 20 Milliarden Euro betrugen, kommt man auf 50 Milliarden Euro. Das ist aber auch noch unter der Angabe von Bernd Baumann. Selbst wenn wir jetzt noch Beträge aus anderen Bereichen zusammensuchen und da draufrechnen, zum Beispiel Grenzschutz oder Wohngeld, das Leute bekommen, die irgendwann mal zugewandert sind, ob wir bei Baumanns 70 Milliarden ankommen, ist nicht so klar. Bei den Ausgaben für Klimaschutz in Höhe von 50 Milliarden Euro ist nicht ganz klar, worauf er sich bezieht und welchen Zeitraum er meint. Was Bernd Baumann aber meinen könnte, ist der sogenannte Klimatransformationsfonds, der für 4 Jahre insgesamt rund 210 Milliarden Euro umfasst. Wenn man diesen Fonds dann auf diese 4 Jahre gleich aufteilen würde, liegen wir bei etwas mehr als 50 Milliarden. Dazu kommen noch die Ausgaben von mehreren Ministerien, zum Beispiel Verkehr, Umwelt und Wirtschaft. Wir brauchen gar nicht weiterrechnen. Die Zahl von Baumann liegt unter den tatsächlichen Ausgaben, wenn er den Klima- und Transformationsfonds meint. Dann spricht Baumann ja auch noch von den Ausgaben für, Zitat, Entwicklungshilfe. Die wichtige Kennzahl hier sind die öffentlichen Entwicklungsausgaben. Die lagen 2023 bei rund 35 Milliarden Euro. Dazu gehören zum Beispiel Hilfen bei Naturkatastrophen. Unter diese Kategorie fallen allerdings auch Ausgaben, die in der Finanzplanung von Deutschland nicht klar dem Bereich Entwicklung zugeordnet sind. Zum Beispiel die Versorgung von Geflüchteten aus sogenannten Entwicklungsländern. Die steckt schon in den Kosten für Migration und Flucht. Die können wir jetzt natürlich nicht doppelt berechnen. Die AfD könnte sie ja auch nicht doppelt einsparen. Wenn wir das abziehen, liegen wir etwas unter den 30 Milliarden, die Bernd Baumann nennt. Bei der Frage, wofür das Geld ausgegeben wird, müssen wir also sagen, die Angabe von Bernd Baumann stimmt nur teils, teils.
Nein, was ändert sich mit der AfD zum Thema BAföG?
Da könnten wir ohne weiteres unsere Rentner, unsere BAföG-Leute, sozusagen den ganzen Mittelstand können wir entlasten. Auch die BAföG-Leute, Geld wäre genug da. Es fließt einfach in die falschen Kanäle.
Welche Priorität hat das denn? Weil in Ihrem Wahlprogramm wird BAföG nur erwähnt, wenn es ums Kinderkriegen geht tatsächlich, während des Studiums. Wenn man ein Kind bekommt, wollen Sie nach dem Abschluss die BAföG-Schulden erlassen. Viele wollen aber erstmal studieren und dann in dem Job arbeiten, den sie gelernt haben. Was möchte die AfD denn da konkret ändern, wenn wir da jetzt von einer Erhöhung sprechen? Würden Sie lieber 100, 200 Euro mehr geben? Wie würden Sie den Höchstsatz verschieben?
Ich bin jetzt Innenpolitiker, aber ich weiß, dass wir gerade bei der jungen Generation an verschiedenen Ecken das viel üppiger gestalten könnten, wenn das Geld in die richtigen Kanäle fließt. Bei unseren jungen Leuten, bei unseren alten Leuten, bei den Rentnern, überall wäre das möglich. Deswegen habe ich das so eingeleitet. Wir geben gigantisches Geld aus für einen Wahnsinn. Das würde mit einer konservativen Wende von uns völlig anders aussehen.
Einen konkreten Betrag können Sie uns jetzt nicht nennen.
Nein, das ist gar nicht hier. Also ich bin ja Innenpolitiker, wie Sie wissen. Ja, ja.
Aktuell bekommt man nur in sehr wenigen Fällen elternunabhängiges BAföG. Also wenn die Eltern zu viel verdienen, man aber von denen nicht unterstützt wird, dann hat man ein Problem. Hat die AfD für solche Fälle eine Lösung?
Nochmal elternunabhängiges BAföG. Genau. Ja, das ist ja sozusagen das Wichtigste, wenn die sozusagen die gar nichts beziehen können von den Eltern. Das ist ja Problem.
Also elternunabhängig heißt ja, also das ist ja oft das Problem, es gibt ja eine Grenze, wenn die Eltern zu viel verdienen, kriegt man kein BAföG.
Ach so. Ja gut, dann sind die Eltern in erster Linie in der Pflicht, das zu machen. Ich habe das bei meiner eigenen Frau gesehen, die hat das Problem gehabt. Die musste sozusagen, die war Juristin, ich war Wirtschaftswissenschaftler, musste sich das irgendwie selbst verdienen, war auch zu stolz, das irgendwo anzumelden. Aber auch da könnten wir mehr tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber in erster Linie sind die Eltern verantwortlich und über die Grenze meinen sie sozusagen die es von den Eltern nicht kriegen. Ob genau. Die das dann irgendwie, nee, das müsste dann schon so geregelt sein, dass die das auch dann bekommen.
Okay. Mina, in der Aussage von Mina hat sich auch auf die Miete bezogen. Im Wahlprogramm der AfD steht, sie wollen die bestehende Mietpreisbremse abschaffen. Die regelt aktuell, um wie viel die Miete steigen darf. Und einen Mietendeckel möchten sie nicht, der würde regeln, dass die Miete generell nicht erhöht werden darf. Wie wollen sie dann jungen Menschen unter die Arme greifen, die mit der Miete strugglen?
Stellen Sie sich mal vor, das würde funktionieren. Wir deckeln die Miete und alle zahlen weniger Miete. Das kann doch gar nicht funktionieren. Dann deckeln wir den Brotpreis und alle zahlen weniger Brot. Und dann deckeln wir den Autopreis und alle zahlen weniger für Autos. Das ist doch Unsinn. So funktioniert das nicht. Wir sind eine freie Gesellschaft. Alles, was wir brauchen, was Sie anhaben, Ihre Ringe, alles produziert der Markt. Zu günstigsten Preisen, weil es Wettbewerb gibt. Sozusagen die Unternehmer im Wettbewerb, haben sie ein günstiges T-Shirt, sie haben einen günstigen Ring, alles funktioniert. Sie können nicht in den Markt eingreifen und sagen, ich mache als Politik das billiger. Sie müssen dafür sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Und dann gibt es auch günstige Mieten.
Miete, aktuell ist es aber trotzdem so, dass viele Menschen einfach Sorge haben, dass sich die Miete nicht mehr leisten können.
Hast du recht, die Miete, das ist ja natürlich.
Aber wie schaffen wir es jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt nicht so, also meine Wohnungen wachsen nicht auf Bäumen, wie schaffen wir es jetzt, diese Menschen zu entlasten?
Kurzfristig müssen wir die irgendwie entlasten, weil die Politik das ganze Ding in die Grütze gefahren hat. Dafür sind wir sozusagen für eine Erhöhung des Wohngeldes. Ansonsten müssen einfach Wohnungen gebaut werden. Alles, was wir brauchen, ist doch da. Es ist doch alles auf dem Markt. Die Wirtschaft liefert doch alles. Autos, Jeans, Haarschnitte, alles ist da. Das ist nicht da, weil der Staat missgewirtschaftet hat.
Und wie viel soll man das Wohngeld dann erhöhen?
Nicht das Wohngeld erhöhen. Sie müssen diese ganzen Auflagen beim Bauen, müssen Sie sozusagen senken auf ein normales Niveau. Das Bauen könnte viel billiger sein, dann wären auch die Mieten billiger. Das löst das Problem wirklich.
Jetzt aktuell, kurzfristig, Wohngeld, also keine Ahnung.
Ich bin kein Wohngeldspezialist sozusagen. Ich sage, ich bin Innenpolitiker, ja. Innere Sicherheit, Migration. Auch dafür sind Gelder vorhanden. Aber das ist nur eine Übergangslösung. Wir brauchen mehr Wohnungen. Wir müssen aus dieser sozialistischen Wirtschaft raus. Und die Idee, mit Mietdeckel irgendwas dauerhaft zu erreichen, hat überhaupt nicht verstanden, was wir überhaupt machen. Weil Sie wissen, alles, was wir brauchen, ist da. Warum sind keine Wohnungen da? Weil die Politik es versaut hat.
Aber jetzt kurzfristig Wohngeld nicht erhöhen, sondern einfach auf dem Level bleiben, wo es jetzt gerade
ist. Nee, das Wohngeld ist auch eine Sache, die wir erhöhen können für die wirklich Bedürftigen. Das ist sogar in unserem Programm.
Da steht sogar, dass man ein kommunales Wohngeld zusätzlich noch bekommen kann.
Ob das kommunal oder wer das regelt, ist sozusagen gar nicht entscheidend. Wie gesagt, da müssen Wohnungsbaupolitiker fragen. Aber das sind alles sozusagen vergleichsweise Kleinbeträge, wo die großen Summen eigentlich da sind, wo wir das reinstecken könnten. Nur Mietendeckel, der nutzt überhaupt nichts.
Ein anderer Bereich, wo Menschen wie Mina aktuell Probleme haben und die Preissteigerung krass bemerken, ist der Supermarkt. Gerade zahlen wir ja 7% Steuern auf die meisten Grundnahrungsmittel, Brot, Gemüse etc. Für viele andere Dinge zahlen wir 19% Mehrwertsteuer. Parteien wie die Linke und die SPD wollen an diese Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln ran und sie zum Teil ganz streichen. Ich habe jetzt mal Ihr Wahlprogramm gelesen oder den Entwurf. Sie wollen die Mehrwertsteuer beim Restaurantbesuch von 19% auf 7% senken.
Genau.
Wie möchten Sie denn junge Leute direkt im Supermarkt entlasten?
Ich möchte die jungen Leute im Supermarkt entlasten. Die müssen generell entlastet werden. Die müssen die Möglichkeit haben, schnell eine Ausbildung zu machen, schnell Geld verdienen.
Ja, aber dieses Lebensmittelpreisproblem ist ein ganz explizites Problem, das junge Menschen in Deutschland gerade ordentlich merken in der Tasche. Was haben Sie für die im Angebot?
Das Problem ist, dass wir da eine Inflation haben. Auch die hat die Politik verursacht. Das ist unsere Kritik am Euro. Das ist eine Weichwährung. Die ist inflationiert. Das ist völlig unnötig. Zu D-Mark-Zeiten hat es das nicht gegeben.
Inflation gab es ganz grundsätzlich auch zu D-Mark-Zeiten. In einzelnen Jahren lag die jährliche Inflationsrate sogar über 5%, zum Beispiel in den 70ern und Anfang der 90er Jahre. Zum Vergleich, in den beiden großen Inflationsjahren 2022 und 2023 war die jährliche Inflation bei 6,9 und dann 5,9%. Inflation, die wir mit der Situation aus den letzten Jahren vergleichen können, gab es also auch mit der D-Mark. Die Aussage stimmt also nicht.
Wir müssen die Währungspolitik reformieren, dass die Währung wieder stabil wird. Kurzfristig Geld an Leute auszuschütten, hilft da auch nicht. Wir brauchen eine stabile Währung und dafür steht die AfD.
Dann bleibt es also bei der gesunkenen Mehrwertsteuer beim Restaurantbesuch.
Und bei dem Restaurantbesuch deswegen, weil auch andere Länder, die viel Tourismus haben, das genauso machen, damit Deutschland da sozusagen interessant bleibt. Mhm. Und auch unsere Gastwirte entlastet werden.
Ja.
Die haben ja unter Corona so gelitten.
Wir bleiben noch mal bei den jungen Menschen, die haben meistens nicht ganz so viel Geld, außer so ein paar Ausnahmen. Wir haben uns mal die Zahlen für ihre Steuerpläne angeschaut. Das ist ja berechnet worden vom ZEW, vom Wirtschaftsinstitut. Und die haben prognostiziert, ein Single mit 20.000 Euro brutto im Jahr kriegt nach den Plänen der AfD 12 Euro mehr im Jahr. Ein Single mit 120.000 Euro brutto im Jahr kriegt mit ihnen 2.710 Euro mehr. Also wenn man das liest, dann liest es sich erstmal so, als ob tendenziell mit ihren Steuerplänen Spitzenverdiener mehr zurückbekommen als junge Menschen, die weniger verdienen.
Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Sie finden 1000 Prognosen von 1000 Instituten. Viele, da sind sozusagen SPD und CDU-Leute, die uns irgendwie übel gesinnt sind, die irgendwas ausrechnen, was überhaupt nicht stimmt. Ich sage immer unsere grundsätzlichen Steuer-Ansatz. Wir haben im Moment, und jetzt haben Sie jetzt einen Single genommen, ich nehme jetzt das, was ich gerade im Kopf habe, da haben wir eine ganz normale Familie mit 2 Kindern. Da werden wir den Freibetrag, das ist das Entscheidende, werden wir ganz deutlich erhöhen.
Aber von dem profitieren dann letztendlich alle?
Davon profitieren alle, also bei 2 Erwachsenen. Wir würden den Grundfreibetrag auf 15.000 pro Erwachsenen erhöhen und pro Kind auf 12.000. Auch das nochmal auf die Jugendlichen, wie die an mehr Geld sozusagen kommen, indem wir die Grundfreibeträge für die Eltern erhöhen. Das wären dann ungefähr 54.000 Freibetrag für eine Familie mit 2 Kindern statt jetzt 37.700. Und indem wir das machen, sinkt die Gesamtsteuerlast für die ganze Mitte und untere Mitte der Gesellschaft. Mhm. Für die Jugendlichen, für die Eltern. Und das Geld dafür ist da, wenn wir es nicht verschwenden würden, in die ganze Welt.
Ich habe trotzdem noch mal die anderen Pläne angeguckt. Erbschaftssteuer abschaffen, Schenkungssteuer abschaffen, Spitzensteuersatz soll später greifen. Das liest sich ja doch aber wie eine massive Entlastung oben.
Das ist keine massive Entlastung oben. Die massivste Entlastung ist in der Mitte, in der unteren Mitte, durch die Steigerung der Grundfreibeträge. Ich habe es Ihnen gerade sozusagen geschildert.
Genau, aber von denen profitieren ja auch die, die viel verdienen vom gestiegenen Grundfreibetrag.
Die viel verdienen, zahlen ja auch viel. Irgendwie die obere Hälfte zahlt, ich glaube, die obere Hälfte der Einkommensteuerzahler zahlt 90% alles Einkommensteueraufkommens. Wir sind ja auch daran interessiert, dass die investieren, dass die Geld verdienen, dann kommt Steuern zusammen. Wenn sie die immer höher besteuern und sagen, die da oben müssen wir besteuern, dann müssen sie sozusagen die Linke hierher holen oder die SPD.
Die holen wir auch noch.
Sozusagen mehr Geld für alle, so dieser ganze Wahnsinn. Nein, wir brauchen Leistungsträger, die Geld verdienen, die Steuern zahlen. Wie gesagt, die obere Hälfte zahlt 90% aller Einkommensteuer. Das macht sie ja schon. Deswegen muss sie auch verdienen und florieren. Dann geht es auch den unteren besser. Das ist das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Und dafür stehen wir.
In der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es aber nun leider so, dass man auch mal seinen Job verlieren kann und dann im schlimmsten Fall bis ins Bürgergeld durchrutscht. Sie schreiben, dass Menschen, die nach 6 Monaten immer noch Bürgergeld beziehen, zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden sollen. Sagen wir mal, wenn jemand jetzt 27 Jahre alt ist und mit 16 seinen Realschulabschluss gemacht hat, dann seine Ausbildung gemacht hat und seitdem arbeitet, wenn der jetzt seinen Job verliert und jetzt auch schon jahrelang Steuern gezahlt hat und wegen der wirtschaftlichen Lage einfach länger nichts findet, was soll der denn dann machen? Soll er dann Müll im Park sammeln oder was bedeutet das?
Das ist ja nur Ultima Ratio. Die Sache ist ja die, dass das Bürgergeld, was die Leute kriegen, ja von anderen Leuten verdient werden muss. Da müssen Leute ja für die dann mitarbeiten. Und das ist das Erste, das muss irgendwie begrenzt sein. Und das Zweite ist das Abstandsgebot. Das heißt, die Bürgergeld beziehen, müssen im Vergleich zu denen, die sozusagen arbeiten, darf es nicht zu bequem sein. Wir vertrauen zwar den allermeisten Leuten, aber ein paar sind halt dabei, die denken, oh, da habe ich das Bürgergeld, das steht mir ja zu, da mache ich das und die anderen müssen für sie arbeiten.
Und nach 6 Monaten ist das nicht Ultima Ratio,
Wir haben einen Großteil der Arbeitslosen sind erwerbsfähig, ein riesiger Anteil und das müssen wir reduzieren.
Es ist nach 6 Monaten ist man, also ich meine, das kann ja passieren in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, dass man
eigentlich nicht. Es fehlen doch überall Kräfte. Wir brauchen Fachkräfte für alles. Ja. Wir brauchen auch gerade bei den Leuten, die ungelernt sind, gibt es so viele Jobs.
Die Fachkräfte sind ja nicht die jetzt gerade zu großen Teilen da arbeitslos sind.
Da selbst die Ungelernten gibt es eine riesige Nachfrage, die nicht befriedigt werden kann, obwohl wir so viele Erwerbslose haben. Also wir haben gleichzeitig hohe Arbeitslosigkeit und hohen Mangel an Stellen. Und da darf das Bürgergeld nicht dazu führen, dass die Leute nicht in die Stellen gehen, sondern in die Arbeitslosigkeit. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Damit wir das mal so verstehen können, was wären das denn für Jobs, die dann in gemeinnütziger Arbeit gemacht werden sollen?
Das ist doch nur sozusagen die letzte Möglichkeit.
Was wären das denn?
Ja, da sind 1000 Möglichkeiten, die Dinge in Ordnung zu halten. Gehen Sie mal hier durch den Kiez, was da alles nicht in Ordnung ist, was da aufgeräumt werden muss, was da alles rumliegt, was ordentlich irgendwie gemacht werden muss. Deutschland heute ist ja in verschiedenen Stadtteilen überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was es früher mal war.
Also dann würden die den Kiez aufräumen?
Das überlasse ich doch denen, die es dann machen. Das ist die vernünftigste Arbeit, die es dann gibt. Ob das dann irgendwie was umräumen ist, was aufräumen, Wohnungen ein- oder ausräumen, irgendwie öffentlich, weiß ich jetzt nicht. Irgendeine sinnvolle Arbeit halt. Dafür darf man sich ja nicht scheuen.
Aber müssten die dann nicht auch zumindest den Mindestlohn kriegen, wenn sie dann arbeiten?
Das ist eine Frage, wie man das dann entgilt. Das ist ein Detail, weiß ich jetzt gar nicht. Kann man machen.
Alles klar. Dann machen wir etwas ungewöhnlich weiter. Und zwar haben wir im Kreuzverhör ein etwas anderes vorbereitet.
Weil Sie gerade sagen, dass den Jugendlichen ist vor allen Dingen Wirtschaft und Armut und so. Das sehe ich völlig anders. Die haben ganz andere Themen.
Es gibt eine Vielzahl an Themen, die Ihnen wichtig sind. Unter anderem auch Migration, innere Sicherheit, aber auch Wirtschaft.
Das ist, glaube ich, ganz oben.
Ja. Eins der oberen, deswegen kommen wir.
Okay. Deswegen haben wir ja die Größe.
Gerade haben wir was Schöneres erstmal noch.
Bitte. Ja.
Und zwar Folgendes. Wir haben ein paar Szenarien für Sie.
Na Mensch.
So ist es. Sie drücken auf den grünen Buzzer, wenn Sie sagen, jo, das Szenario klingt gut. Oder den roten Buzzer, wenn Sie sagen, ne, das ist ein schlechter Deal.
Na.
Genau. Die müssen, glaube ich, ein bisschen näher ran für die Kamera. So, genau. Die AfD holt bei der Wahl 28%, muss dafür aber in Zukunft in allen Bundestagsanträgen gendern. Ist genommen.
28%, damit können wir was umsetzen.
Für die BürgerInnen.
Wir brauchen 28%, weil wir müssen das Land ändern, wir müssen die Grenzen schützen und all diese Dinge machen.
In allen deutschen Kantinen darf einmal pro Woche nur veganes Essen verkauft werden. Dafür steigen wir sofort wieder in die Atomkraft ein.
Das sind so unsinnige Sachen, die sind witzig, deswegen antworte ich genauso witzig wie eben auch.
Und nehmen dann Tofu für einmal in der Kantine. Einen haben wir noch, Tempolimit 130 auf allen Autobahnen, dafür wird Cannabis wieder verboten.
Tempolimit 130, da wird Cannabis wieder verboten. Nee.
Dafür
kein Tempolimit, dann sollen sie lieber kiffen.
So machen wir es. Alles klar, dann ist der Spaß schon wieder vorbei.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, es gibt eine Vielzahl an Themen, die junge Menschen natürlich umtreibt. Ein Thema, das immer noch ein relevantes Thema ist das Thema Klima. Die Shell-Jugendstudie hat letztes Jahr ergeben, das Thema Klimawandel und Umweltverschmutzung machen weiterhin einer großen Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland Angst. Das sind die 12- bis 25-Jährigen. Und dazu hat Julia aus Hannover eine Frage an Sie.
Mich interessiert vor allem das Thema Klimawandel. Also welche konkreten Maßnahmen sind geplant, um eben dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und in welchem Zeitraum sich das eben alles abspielen soll?
Was entgegnen Sie jungen Leuten wie Julia?
Also es geht ja hier darum, irgendwie CO2 einzusparen, um diesen Ansatz, dass über CO2-Einsparungen die Klimaveränderung irgendwie sozusagen verlangsamt werden könnte. Das ist die Idee im Hintergrund. Dafür gibt es ja viele Wissenschaftler, die das sozusagen protegieren und andere sozusagen, die das anders sehen, die sagen.
Aber der große wissenschaftliche Konsens ist.
Wenn wir mal sagen, es wäre so. Mit CO2 können wir irgendwie am Klima irgendwie was drehen mit dem Menschlichen. Es wäre so. Dann ist es ein Wahnsinn, in Deutschland CO2 hier abzudrehen. Weil damit erdrosseln wir unsere Wirtschaft und die übrige Welt macht nichts. Ich sage immer ein kleines Beispiel. Das ganze Heizungsgesetz von Habeck. Das Heizungsgesetz.
Über das sprechen wir mit Herrn Habeck.
Nee, nur als Beispiel.
Mit Ihnen wollen wir jetzt gerne über die Ideen der AfD sprechen.
Nein, ich sage nur, was das bedeutet. Das ist ja da sozusagen das, was sie will.
Ja.
Das Klimagesetz. Was das an CO2 einspart, von jetzt bis 2030, in die 6 Jahren, an CO2, ist so viel, wie China in 32 Stunden rausbläst.
Zuerst mal, er hat Klimagesetz gesagt, meint aber das Gebäudeenergiegesetz. Das korrigiert er auch gleich noch. Umgangssprachlich wird das Heizungsgesetz genannt. Achtung, jetzt gibt's wieder einige Zahlen. Das, was wir mit dem Heizungsgesetz sparen, wurde im Herbst 2023 mit weniger als 50 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 angegeben. Zum Vergleich, China stieß 2023 mehr als 13 Milliarden Tonnen aus. Das sind pro Tag also rund 35 Millionen Tonnen CO2. Klingt erstmal krass, aber damit ist diese Rechnung tatsächlich in etwa richtig, was die absoluten Zahlen betrifft.
Aber sie fragt ja gar nicht nach jetzt den Gesetzen, die schon gekommen sind. Sie können ja auch was ganz anderes einführen.
Nein, ich sag, was das für ein Blödsinn ist, Deutschland Vorreiter sein zu wollen beim Klimawandel in der CO2-Einsparung. Das bringt nichts. Jedes Grämmchen Gas und Öl und Kohle, das wir nicht verbrauchen, bleibt nicht in der Erde. Das verbrauchen nur andere irgendwo in der Welt, wo es billiger wird. Die haben noch dreckigere sozusagen Abgase. Die Idee in Deutschland, das zu machen, alleine, ist der Wahnsinn. Damit machen wir Deutschland kaputt, die deutsche Industrie. Die ganze übrige Welt lacht sich tot und am CO2 ändert sich gar nichts. Das ist im Moment der Fall. Das kann keiner wollen, egal wie jung man ist.
Ich habe, um die Ideen Ihrer Partei zu finden, natürlich auch noch mal in den Entwurf geguckt. Und ich bin daraus nicht ganz schlau geworden, weil Ihre Partei ist eigentlich die einzige Partei in Deutschland, die den wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten Klimawandel nicht für abschließend geklärt hält. im Wahlprogramm.
Donald Trump übrigens auch nicht und die ganzen Amerikaner, die Chinesen übrigens auch nicht und die Inder auch nicht.
Genau, und
die
Russen auch nicht. Genau. Die AfD schreibt im Wahlprogramm, die Frage nach dem Anteil des Menschen am Klimawandel ist wissenschaftlich ungeklärt. Und da habe ich auch ein paar Zeilen weitergelesen und da schreiben sie dann, das Klima kann der Mensch nicht schützen. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Wie ist denn...
Nee, das Klima können wir ja nicht schützen. Das Klima ist sozusagen das Klima...
Aber der Anteil des Menschen am Klimawandel ist wissenschaftlich ungeklärt, schreiben Sie ein paar Zeilen.
Nein.
Das schreiben Sie da so.
Nein, was gemeint ist sozusagen, dass die Temperatur weiter hoch und runter geht. Aber man kann das Klima nicht schützen. Das Klima geht hoch oder runter, aber man kann es nicht schützen. Ich meine, die Aussage ist unsinnig. Sie meinen was anderes. Sie wollen die Temperatur sozusagen geringer halten, aber nicht das Klima schützen. Das Klima ist das Klima. Wie wollen Sie das schützen?
Nehmen wir mal an.
Das ist damit gemeint.
Nehmen wir mal an, es wäre so. Dann gibt es ja immer wieder Zahlen, die ganz schlimme Szenarien aufmachen und sagen, der Klimawandel könnte bis 2050 bis zu 900 Milliarden Euro an Schaden alleine in Deutschland verursachen. In diesen Zahlen sind gesundheitliche Beeinträchtigungen, Todesfälle oder kaputte Ökosysteme noch nicht eingerechnet. Wir haben diese Zahlen Ihnen auch mal mitgebracht, hier in so einer schönen Mappe.
Das lese ich ganz schnell durch.
Gib mir ja, lesen Sie mal durch, haben wir ein bisschen Lektüre. Scannen. Perfekt.
High Performer.
So. Wirtschaftliche okay. Folgen. Wenn man jetzt sagt, die Wirtschaft...
Ich habe schon so viel davon, ich ahne. Ich weiß. Ja. Danke.
Gut. Sagen wir jetzt mal, das ist so. Das wird so eintreten. Es gibt zumindest irgendeinen gearteten Schaden an der Wirtschaft. Dann ist doch aber auch unsere Grundlage für Wohlstand in Deutschland massiv in Gefahr.
Ein Schaden an der Wirtschaft, an der Weltwirtschaft, das Weltklima und die Weltwirtschaft. Das ist nicht, wir machen in Deutschland irgendwas zur CO2-Einsparung und die deutsche Wirtschaft wird dadurch geschützt. Das ist genau der Unsinn. Was wir hier in Deutschland machen, nutzt der deutschen Wirtschaft überhaupt nichts. Weil es geht ja immer nur um das Weltklima, um das Welt-CO2. Und deswegen ohne China, ohne Russland, ohne USA können wir am Weltklima gar nichts machen. Wir ruinieren nur die eigene Wirtschaft.
Okay, dann um nochmal auf Julia zurückzukommen. Bitte. Das heißt, Julia, würden Sie, wenn die Ihnen jetzt vor Ihnen stehen würde, würden Sie sagen, wir machen gar nichts, weil es bringt sowieso nichts.
Nein, protestiert vor der Botschaft von China, von Russland und von Indien. Vor allen Dingen China und Indien, die größten sozusagen Verschmutzer sind. Ich sage doch.
In absoluten Zahlen sind China und Indien in den Top 3 beim CO2-Ausstoß, zusammen mit den USA. China stößt zwar bei weitem am meisten CO2 aus, hat aber auch eine deutlich größere Bevölkerung. 1,4 Milliarden Menschen produzieren eben mehr Emissionen als ungefähr 83 Millionen. Ähnlich ist es mit Indien. Darum guckt man da auf den CO2-Ausstoß pro Einwohner. Und da kommt man zu einem ganz anderen Bild. Pro Einwohner ist die Zahl von China nur ungefähr halb so groß wie die von den USA, Kanada und Australien. Die Pro-Kopf-Emissionen von Indien sind noch viel niedriger. Pro Kopf sind die Zahlen von beispielsweise Katar, Bahrain und Saudi-Arabien in den Top 5.
Das ganze Klimagesetz von Habeck, das so viele Milliarden kostet und so viele Rentner und Wohnungseigentümer enteignet, bringt so viel wie China in
das Klimagesetz oder das EEG?
Das Heizungsgesetz.
Genau, das Klimagesetz ist ja nochmal ein anderes.
Nein, ich habe Heizungsgesetz, ich habe Heizungsgesetz gesagt, worüber so viel gestritten wurde, sozusagen Heizungshammer, wo sozusagen auch ältere Menschen, die eine Ölheizung haben, plötzlich für das Haus nicht mehr viel kriegen, weil es entwertet ist. Der ganze Wahnsinn der Umrüstung bringt an CO2-Einsparung bis 2030 so viel wie China in 32 Stunden rausbläst.
Wir haben verstanden.
Stell dich das doch mal vor.
Ich stelle es mir vor. Ich glaube, wir haben verstanden, dass Sie das Heizungsgesetz schlecht finden. Ich konnte jetzt aber nicht
Wahnsinn
mitnehmen,
ist.
Was die AfD den jungen Leuten zu diesem Thema Klima anbietet. Aber ich glaube, wir machen mal weiter.
Genau. Sprechen wir über das Thema, das den Wahlkampf bisher bestimmt. Das ist Asyl und Migration. In Solingen, Mannheim und selbst Aschaffenburg wurden Menschen von teilweise abgelehnten Asylbewerbern getötet, von Menschen, die nicht mehr in Deutschland hätten sein dürfen. Alice Weidel hat gerade erst gesagt, an Tag 1, liebe Freunde, werden wir die Grenzen dicht machen. Damit bleiben theoretisch weniger als 4 Wochen bis zur Wahl und einige Wochen bis Monate, bis eine potenzielle Regierung stehen würde. Aktuell herrscht bei der Bundespolizei Personalmangel. Für Grenzkontrollen, wie sie die AfD will, bräuchte man zusätzlich eine 5-stellige Zahl neuer Polizisten. Wo bekommen wir die ab Tag 1 her?
Sehen Sie, jetzt sprechen Sie mit dem Innenpolitiker. Ich bin im Innenausschuss, das ist jetzt mein Spezialbereich.
Wunderbar.
Der Chef der Bundespolizei ist oft schon im Innenausschuss gewesen und er hat gesagt, 2015 hat er nur darauf gewartet, dass die Kanzlerin sagt, bitte die Grenzen schützen. Es sind genug Kräfte da. Die deutsche Bundespolizei kann die Grenze schützen. Das ist der Herr Roman. Und der sagt auch jetzt, er braucht nur
sozusagen die Ansage, dann schützt er sofort die deutschen Grenzen mit allen Leuten, die er jetzt hat. Das ist möglich.
Die Gewerkschaft der Polizei hat zu den Plänen von Friedrich Merz schon gesagt, dass da so 8.000 bis 10.000 Polizisten für fehlen. Sie planen nochmal eine, ich sag mal, ein bisschen radikale Reform.
Ich sag Ihnen,
aber wenn die Gewerkschaft der Polizei sagt, das geht nicht?
Ich verlasse mich da auf den Herrn Roman, dass das geht. Das Entscheidende ist doch, gucken Sie sich doch, Dänemark hat das doch vorgemacht.
Dänemark hat ein paar schmalere Grenzen.
Die hat riesige Seegrenzen sozusagen, die sie irgendwie schützen müssten, wo andere.
Die Migranten kommen ja nicht über die Ostsee.
Können sie doch, wenn sie wollten. Nein, die Dänen haben einfach eine klare Politik gemacht. Die haben gesagt, ab jetzt kommt kein Asylmigrant mehr rein. Die haben die Anreize zurückgefahren, die Gelder, die sie kriegen. Und sie haben Abschiebungsoffensiven unternommen. Und sie haben vor allem das in alle Welt rausgerufen. Auf Arabisch, auf Türkisch, in allen afrikanischen Staaten haben sie Anzeigen geschaltet in den Anzeigen und elektronische Werbung gemacht.
Es gibt Berichte darüber, dass Dänemark im Jahr 2015 Anzeigen im Libanon geschaltet hat, um Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Auch Deutschland hat tatsächlich schon ähnliche Kampagnen gestartet, zum Beispiel in Kamerun im Jahr 2018. Zu Anzeigen von Dänemark in afrikanischen Staaten haben wir in unserer Recherche nichts gefunden. Um aber ganz sicher zu gehen, haben wir bei der dänischen Botschaft gefragt, ob die was wissen. Das ist die Mail. Haltet gerne mal an, wenn ihr sie durchlesen wollt. Da kam die Antwort: Es gab 2015 Anzeigen in 4 libanesischen Zeitungen, auf Englisch und Arabisch. Wir haben dann, um wirklich sicher zu gehen, dieselbe Frage an das dänische Einwanderungs- und Integrationsministerium geschickt. Seht ihr natürlich auch im Bild. Die haben die Informationen von der Botschaft bestätigt. Das war's. So eine Kampagne hatte Dänemark nur 2015 in 4 Zeitungen im Libanon. Nirgendwo anders. Die Aussage von Baumann, es hätte solche Anzeigen in allen afrikanischen Staaten gegeben, stimmt also nicht.
Das ist da angekommen und von vielen Tausend, die über die Grenze nach Dänemark gekommen sind, sind es jetzt noch 150 oder so, wenn ich die neuen Zahlen habe.
Die Anzahl der Asylanträge in Dänemark ist nach 2016 tatsächlich runtergegangen. 2015 waren es etwa fast 21.000 Anträge, 2016 waren es etwas über 6.000. In den vergangenen Jahren waren es zwischen 2.000 und 4.500 Anträge pro Jahr. Auch wenn es nicht nur 150 waren, wie Baumann sagte, ist die Zahl kleiner geworden. Die Aussage stimmt also teils, teils. Die Zahlen sind daneben, aber es wurde weniger.
Das heißt, die müssen nur die Ansage machen. Dann kommen die nicht mehr und da brauchen wir auch nicht
mehr der Bundes...
Dänemark Zeit, so einfach ist das.
Einfach, wir sagen einfach, kommt nicht mehr und dann kommen die
nicht mehr. Und die kommen nicht mehr, weil sie wissen, okay, sie kommen, das ist ein Kommunikationsproblem. Die kommen nicht mehr rein. Okay. Dänemark zeigt es.
Das ist ja eigentlich relativ leicht zu lösen. Ja,
nein, der politische Wille fehlt.
Ja.
Wir müssen gar keine Zäune bauen. Wir sagen denen, das Ding ist zu Ende. Wir sind nicht mehr das Willkommensland der ganzen Welt. Dann kommen die auch nicht mehr.
Nächster Punkt. Sie wollen den Ausbau von Haft- und Gewahrsamsplätzen in Grenznähe und an den internationalen Flughäfen. Was genau ist ein Gewahrsamszentrum?
Ein Gewahrsamszentrum ist alles, ist für die, die sozusagen hier die ausreisepflichtig sind. Das ist genau das, was Friedrich Merz gerade fordert und in den Bundestag einbringen will, dass der Bund jetzt Kasernen...
Merz hat nicht gesagt, dass dann an internationalen Flughäfen und an Grenznähe überall Gewahrsamszentren gebaut werden müssen.
Der sagt, wir müssen die Gewahrsamszentren extrem ausbauen. Der Bund soll Kasernen zur Verfügung stellen und Containerdörfer bauen, damit die ausreisepflichtig sind, die laufen dann nicht mehr frei rum, die kommen dann in Gewahrsam, das heißt, ist dann noch nicht Haft, weil sie ja nicht irgendwie Bösewichte oder sowas sind, aber die laufen nicht mehr frei rum, die sind in Gewahrsamszentrum, bis sie die Abschiebung rechtsstaatlich erfolgt ist. Das ist damit gemeint.
Wie lange dürfen die da festgehalten werden?
Bis sie abgeschoben sind.
Also unbegrenzt, wenn sie...
Sie werden ja zurückgeführt. Das ist ja Rechtsstaat, ist ein Rechtsstaat und der muss durchgeführt werden.
Wenn die keine Personalie mehr haben, wo kommen die dann hin?
Die haben keine, dann bleiben sie so lange drin, bis die Personalie geklärt sind. Die haben ja deswegen keine Personalie in der übergroßen Menge, weil sie vorher weggeworfen haben. Das macht dann also auch keinen Sinn mehr. Und nochmal, das sind jetzt keine drakonischen, unmenschlichen Taten der deutschen Regierung, was Merz jetzt auch fordert, was wir vorher schon gefordert haben. Das ist einfach nur der Rechtsstaat, wie Dutzende Rechtsstaaten in der Welt das machen.
Das klingt so, das klingt schon ein bisschen drakonisch an internationalen Flughäfen. Das klingt halt so irgendwie als Terminal 1, Terminal 2, Gewahrsamszentrum. Wie würde das aussehen?
Bei beiden Terminals vielleicht. Das ist einfach... An den Grenzen werden welche aufgegriffen, an den Flughäfen werden welche aufgegriffen, in den Häfen vielleicht, überall, wo man sozusagen Grenzen überschreitet. Nochmal, wenn ich irgendwo in Ghana oder in Senegal oder irgendwie sozusagen wohnen müsste mit meinen Kindern und hätte die Chance, nach Deutschland zu kommen, weil da gerufen wird, hier können alle, würde ich doch auch losmarschieren. Wir haben nichts gegen diese, ich verstehe diese Leute, dass die losgehen. Wer nicht losgeht, der nach Deutschland kommen kann, da sagen die Kinder irgendwann, Papa, warum bist du denn nicht mitgelaufen? Warum muss ich denn hier in Ghana, im Senegal auf? Das verstehen wir alles. Das sind die Politiker, die die falschen Anreize setzen. Und die Anreize sind so, dass wir diese Menschen nicht integrieren können. Ja. Wir können auf deutschem Boden die Welt nicht retten. Wir müssen denen zu Hause helfen.
Ich würde ganz gerne auf die Länge der deutschen Grenze zu unseren Nachbarn zukommen. Das sind fast 4000 Kilometer. Mhm. Wenn man das mal so visualisiert, das ist circa von hier eine Luftlinie bis nach Saudi-Arabien. Das ist eine unfassbar lange Strecke. Wie kann man die denn wirklich effektiv schützen, beziehungsweise wie viele Gewahrsamsplätze in Grenznähe muss man da bauen, damit das einen Unterschied macht?
Das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine Übergangszeit. Erstmal müssen wir das ankündigen. Merz will das ja gerade auch. Zurückweisung an der Grenze. Und wenn das angekündigt ist und dann auch durchgeführt wird, dann würden die sich ja dann von Frankreich, von Italien, die jetzt alle durchlassen, weil sie wissen, die gehen eh alle nach Deutschland, die bleiben nicht in Frankreich und Italien, dann würden Frankreich, Italien alle um uns rum sagen, oh, die Deutschen nehmen gar keine mehr auf. Dann müssen die auch die Außengrenzen schützen. Und dann würde sozusagen so eine Kaskade entstehen, sodass wir für eine Übergangszeit in Nordafrika Zeltlager, Aufnahmelager bilden müssen, wo Essen und Trinken und Schlafen und Sicherheit, bis sie dann in die Länder zurückkommen, bis sie es dann alle begriffen haben, in allen Ländern. In Deutschland herrschen wieder normale Verhältnisse, wie sozusagen 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch, waren wir auch ein Rechtsstaat, wie in allen anderen Rechtsstaaten der Welt auch. Wir sind nicht schlechter, drakonischer oder negativer. Im Gegenteil, wir haben viel mehr geholfen auf der ganzen Welt als jemals in der Menschheitsgeschichte. Aber unsere Möglichkeiten sind jetzt erschöpft. Wir haben Parallelgesellschaften, die können wir nicht mehr auflösen. Jetzt muss was anderes kommen. Und das kommunizieren wir nach außen, das begreifen außen alle. Und da können wir auch die Grenzen wieder schützen.
All das, was Sie jetzt beschreiben, Dichtmachen der Grenzen, Massenabschiebungen, habe ich auch gelesen, Gewahrsamszentren, das ist ja schon eine 180-Grad-Wende der Migrationspolitik, wie wir sie aktuell in Deutschland haben. Es gibt die Kritik, dass das rechtlich schwierig umsetzbar ist, weil es eigentlich ein Ende der offenen EU ist, wie wir sie kennen. Mich interessiert aber eher, als ich das gelesen habe, das ist ja so umfassend, wie viel kostet denn all das, was die AfD zum Thema Migration umsetzen möchte? Sie sagen gerade, die Polizisten sind genug da. Die müssen aber auch bezahlt werden. Wie viel kostet das alles insgesamt?
Wir geben im Moment 70 Milliarden aus, jedes Jahr für die Folgen.
Aber wie viel wird es mit Ihnen?
Ja, aber das sparen wir doch alles ein. Wenn wir dann irgendwie 5, 6 Milliarden dafür ausgeben, um das irgendwie durchzusetzen, da können wir unendlich Bundespolizisten könnten wir neu einstellen. Wir könnten irgendwie Grenzzäune drei- oder fünffach machen.
Aber was würde das kosten?
70 Milliarden. Nein, das brauchen wir alles nicht. Das kostet nicht viel. Das ist
die Pläne, die Sie beschreiben, ein Abschiebeflieger ist doch wahnsinnig teuer.
Einmal, wenn die alle zurückgeführt sind, wie der Rechtsstaat das sozusagen erfordert. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber wenn das wenige Milliarden kostet, wir sparen 70 Milliarden im Jahr. Also das ist eine kostenmäßige Erleichterung, die ist gigantisch, wenn wir das durchführen.
Okay, aber einen genauen Preis haben Sie jetzt in diesem Thema, was ja für Sie sehr wichtig ist, im Wahlkampf noch nicht
reingesetzt. Nein, weil das so gering ist im Vergleich zu dem, was wir hätten dann Geld für unsere Rentner, für unsere Schulen und auch für die Leute, die hier sind, die sich integrieren sollen. Uns ist doch jeder willkommen, der legal zu uns kommt, der sich integrieren will, der seine Kinder ordentlich erzieht, der seinen Job macht, der Steuern zahlt, der Deutscher sein will, der unsere sozusagen Sitten, Normen und Gebräuche übernimmt, der weiß, was eine Frau ist, was man der antun darf und nicht antun darf.
Aber noch
der
mal.
Ist herzlich willkommen und dafür brauchen wir Geld. Ja. Dafür müssen die müssen sozusagen ausgebildet werden, die müssen Sprachkurse kriegen. Das nehmen wir alles in die Hand.
Okay. Gut.
Damit Integration
kein
funktioniert.
Preisschild dran, wir gehen mal weiter. Das war jetzt alles sehr technisch in der Ausführung. Wir haben noch mal einen anderen
Input. Zum Rechtlichen können Sie noch was sagen, wenn Sie das noch interessiert.
Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal auf den Input aus der Community, sonst verlassen uns ja irgendwann die jungen Leute.
Bitte.
Das ist ein Video, das hat uns erreicht von Sufjan aus Berlin. Der hat eine Frage an Sie.
Bitte.
Ich bin in Deutschland zu Hause. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Doch mit ein paar Jahren fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Ich bin kein Einzelfall. Was möchte die Politik tun, damit die Spannung wieder gelockert wird und Leute wie ich sich wieder wohlfühlen können?
Was macht das mit Ihnen, wenn sich deutsche Staatsbürger in ihrem Heimatland nicht mehr erwünscht fühlen?
Das betrübt mich zutiefst, denn das sollte nicht sein. Deutsche Staatsbürger sind deutsche Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten. Und die müssen alle Möglichkeiten haben, die man hier haben kann. Herr Sufyan sollte eine super Ausbildung kriegen, alle Möglichkeiten kriegen, sich zu integrieren. Und er sollte vor allen Dingen die Mehr nicht glauben, die über die AfD verbreitet wird. Wir wären irgendwie ausländerfeindlich. Okay. Das sind wir überhaupt nicht. Das ist ein deutscher Staatsbürger, der muss sozusagen voll integriert werden. Der muss alle Möglichkeiten kriegen. Ich habe es gerade schon gesagt. Jeder, der legal hier ist und sich engagieren will, dagegen haben wir nichts. Wir haben so viele Migranten bei uns, die Mitglied bei uns sind. Und die sich bei uns engagieren. Und die türkische Community der ersten Generation, haben wir riesige Anteile, die wählen uns. Weil die den Wahnsinn der offenen Grenzen auch nicht wollen. Die haben gearbeitet, sich integriert.
Wir bleiben jetzt nochmal, wir gehen jetzt schon wieder zum Thema Migration. Aber das Thema Rassismuserfahrung ist ja kein Einzelfall von Sufyan. Es gibt hier eine Studie, die zeigt, 3 von 4 Menschen aus migrantisch gelesenen Gruppen, so wie Sufyan, haben schon Rassismus erlebt. Ist das für Sie kein Problem?
Wenn es so ist, dann ist das ein Problem. Aber welches Land der Welt hat mehr Leute aus fremden Kulturen aufgenommen als Deutschland?
Also ist Deutschland für Sie ein Einwanderungsland?
Deutschland ist faktisch zu großen Teilen gegen unseren Willen ein Einwanderungsland insofern geworden, ein Masseneinwanderungsland geworden, als eben nicht nur Fachkräfte zu uns kamen, sondern unkontrolliert Millionen, die wir nicht integrieren können. Und die möchten wir auch sozusagen, dass es dafür eine Lösung gibt und dass nicht weitere zu uns kommen. Also Einwanderungsland in dem Sinne jetzt hier, sozusagen, die werden jetzt migrantisch gelesen. Das ist so eine linke Verbalisierung, so eine linke Tonalität.
Wie wir das nennen, ist ja egal. Aber Sufyan hat ja ein Problem, das er schildert. Und wir wollen fragen, was ist die Antwort der AfD auf Rassismus?
Ich möchte nicht, dass sich jemand hier wegen seiner Hautfarbe oder sonst irgendwie beleidigt fühlt. Unsere Parteichefin ist mit einer dunkelhäutigen Frau verheiratet.
Wohnt aber auch nicht in Deutschland. Ja? Die wohnt aber auch nicht in Deutschland.
Die ist oft hier, die ist in der Schweiz, in Deutschland, die ist überall dabei. Aber das zeigt doch, dass das für uns überhaupt keine Rolle spielt. Das sind linke und linksgrüne Medien, die Angst vor der AfD machen wollen. Und die hat sozusagen der Sufyan irgendwie konsumiert und glaubt, dass sie was gegen ihn hätten.
Bernd Baumann sagt hier, dass Herkunft, Migrationshintergrund und so weiter für die AfD gar keine Rolle spielen würden. Wir haben uns mal das Gutachten durchgelesen, mit dem das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft hat. Der Verfassungsschutz nennt sehr, sehr viele Belege, die zeigen, dass die AfD eben doch zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheidet. Ein klassisch rechtsextremes Motiv ist die Unterscheidung zwischen Deutschen und Passdeutschen, also Menschen, die nur wegen ihrer Staatsangehörigkeit deutsch sind, ansonsten aber nicht als echte Deutsche zählen würden. Da gibt es nicht nur Facebook-Postings von der Partei selbst, sondern zum Beispiel auch Aussagen von der aktuellen AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel oder Stefan Keuter, der als stellvertretender Vorsitzender zusammen mit Bernd Baumann im Fraktionsvorstand der AfD im Bundestag sitzt. Und auch in offiziellen Texten, zum Beispiel im Grundsatzprogramm, finden sich Aussagen, in denen so eine Unterscheidung sichtbar wird. Der Verfassungsschutz schreibt dazu, Zitat: Insbesondere die verächtliche Bezeichnung als Passdeutsche verdeutlicht, dass nach Ansicht der AfD die tatsächliche Zugehörigkeit zum deutschen Volk ethnisch determiniert ist und der Staatsangehörigkeit im Gegensatz dazu lediglich formaler Charakter zukommt.
Einen Block haben wir noch. Bitte. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Und der ist wichtig, weil das ist, wie Sie haben es schon fast erraten, auch was junge Menschen in Deutschland enorm beschäftigt, die Kriege und Konflikte in der Welt.
Ja.
Donald Trump hat schon vor seiner Amtseinführung damit Schlagzeilen gemacht, dass er Anspruch auf Grönland, Kanada und den Panama-Kanal erhoben hat, was auch irgendwie absurd klingt. Wie möchte die AfD mit einem amerikanischen Präsidenten umgehen, der seinen Partnern droht?
Ja, also er hat ja gesagt, im Fall von Kanada, die haben so viele Vorteile durch die USA, das ist praktisch eine Art Bundesstaat. Aber andererseits leisten die Bundesstaaten den USA was für den Gemeinschaftsstaat, was Kanada nicht leistet. Und mit einem gewissen Augenzwinkern hat er sozusagen diese Forderung erhoben. Ich glaube nicht, dass der irgendwo einmarschiert oder sonst irgendwas. Das ist Unsinn. Der hat auch nicht gesagt, ich werde jetzt erobern oder so.
Er ist bei einer Pressekonferenz gefragt worden, ob er militärische Mittel ausschließt. Und das hat er verneint. Also soll man einfach seine Aussagen nicht ernst nehmen?
Nein, das würde ich nicht ernst nehmen. Das ist sozusagen Augenzwinker. Der marschiert nicht in Kanada ein, auch nicht in Grönland.
Okay, das ist gut zu wissen. Ich glaube, die dänische Staatschefin freut sich.
Panama war ja, glaube ich, mal der Kanal, ist dann sozusagen zurückgegeben worden. Da gibt es ein bisschen Stress, aber ich glaube, auch das lässt
sich beibringen. Auch das lässt sich bleiben, genau.
Dann kommen wir mal zu einem anderen Krisenherd. Der Beginn des brutalen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine jährt sich jetzt im Februar zum dritten Mal. Was will die AfD tun, um diesen Krieg möglichst schnell zu beenden?
Wir können da relativ wenig tun, außer diplomatische sozusagen Initiativen zu erreichen, dass es zu einem Frieden kommt. Es muss ja einen Frieden, einen Verhandlungsfrieden geben. Russland darf das nicht so gewinnen, darf das nicht gewinnen und die Ukraine überrollen. Die Ukraine kann gegen Russland nicht gewinnen. Also muss es an irgendeiner Stelle einen Verhandlungsfrieden geben, den hätte es von vornherein geben müssen.
Enthält dieser Verhandlungsfrieden, dass Ukraine Gebiete abtreten muss?
Das entscheiden die Verhandlungen zwischen beiden. Lassen Sie mich sagen, was sind das denn für Verhandlungen? Das sind nicht einfach Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, sondern Russland hat diesen Krieg begonnen, weil es sich in der Weltordnung gerade von den USA zurückgesetzt sieht. Wir müssen, nach dem Ende des Kalten Krieges ist alles sozusagen fluide geworden, es muss eine neue Weltfriedensordnung geben, in der Russland einen Platz hat und auch eine gewisse Sicherheit hat. Und weil so nah kommt die NATO jetzt nicht nochmal sozusagen an die Grenze ran. Der Donani, ehemaliger SPD-Urgestein und Außenpolitiker, hat richtig gesagt, der Schlüssel für den Frieden ist nicht in Moskau, auch nicht in Kiew, der ist in Washington.
Okay. Was hält aber, wenn jetzt so ein Verhandlungsfrieden dann eintritt, was würde Putin davon abhalten, das, was er getan hat, in ein fremdes Land einzumarschieren, wieder zu tun?
Weil er dann eine Friedensordnung hat, die funktioniert, auf die er sich verlassen kann, auf die wir uns verlassen können. Wir haben doch beide Interesse dran. Gucken Sie mal in die deutsche Geschichte mit den ganzen furchtbaren Sachen, die da passiert sind. Wenn Deutschland und Russland Frieden miteinander hatten, das wusste schon Bismarck, da hieß das Rückversicherungsvertrag, hat ganz Europa Frieden. Ohne Frieden mit Russland gibt es in Westeuropa kein Frieden und keine Ruhe. Das ist unser Ansatz. Dazu kommt noch, Russland ist das größte Land der Erde. Mit allen Rohstoffen, das rohstoffreichste Land der Welt. Wir sind ein Industrieland ohne Rohstoffe. Russland ist ein Rohstoffland mit schmaler Industrie. Das ist so eine optimale Form der Zusammenarbeit, die wir da finden und auch schon hatten.
Aber junge Menschen in Deutschland haben ja gerade trotzdem Angst vor dem Aggressor Putin.
Das ist ja auch richtig. Jeder kann in der heutigen Welt, muss jeder eine Mindestart von Abschreckung, von eigener Armee, von funktionierendem Militär haben. Sonst bräuchte ja keiner das. Wir brauchen ein funktionierendes Militär. Wir brauchen wieder eine deutsche Armee, eine Bundeswehr, über die nicht gelacht wird. Eine Bundeswehr, die ausreichend Panzer und Flugzeuge hat. Eine Bundeswehr, die ausreichend Soldaten hat, die auch motiviert sind.
Und würden Sie diese Bundeswehr aber in den Krieg gegen Russland schicken?
Nein, auf gar keinen Fall.
Wenn die das Baltikum angreifen.
Diese Soldaten brauchen nicht nur Panzer und eine gewisse Zahl, die brauchen auch Vaterlandsliebe. Die müssen Deutschland lieben, die müssen bereit sein zu sterben. Da muss ein Wehrwille sein, der im Moment überhaupt nicht da ist.
Aber was wäre, wenn der Bündnisfall eintritt von NATO? Wir sagen jetzt einfach mal, Putin greift Estland an, NATO-Land. Der Bündnisfall, Artikel 5 würde eintreten und Deutschland müsste eigentlich Estland verteidigen. Würden Sie sagen, die Bundeswehr sollte da kämpfen?
Dann ist ja Matthias im Letzten. Das Militär ist ja dazu da, Kriege zu verhindern.
Aber in diesem Ultima Ratio-Fall?
In dem Fall, dass wir mit Russland eine effektive Friedensordnung sozusagen ausarbeiten, die beiden Interessen dient. Und die ist möglich. Ich habe ja gerade gesagt, ein riesen Rohstoffland ohne große Industrie.
Ist alles besser als der Kriegsfall. Aber in diesem Szenario
würde es zu keinem Krieg kommen. Und wenn es zu einem Krieg käme, weil irgendein Idiot in irgendeinem Land plötzlich die Macht kriegt, müssen wir eine starke deutsche Armee haben. Und die setzen wir dann auch ein, wo sie eingesetzt werden muss, um unsere Interessen zu schützen. Ob das dann in Estland oder sonst irgendwo ist, dann vertritt die deutsche Armee deutsche Interessen. Aber die deutsche Armee, wenn wir regieren, ist so stark, dass uns keiner angreift und wir starke Verbündete haben in Europa, mit den USA und mit Russland.
Dann ganz kurz, wie viel Prozent vom Bruttoinlandsprodukt würden wir mit Ihnen investieren in die Verteidigung?
Das ist jetzt eine Frage der sozusagen Militärexperten. Das sind wieder sozusagen Verteidigungspolitiker, bin ich jetzt auch nicht. Aber es sind wahrscheinlich mehr als die 2%. Mhm. Zumindest, also auf jeden Fall, was die Bundeswehr angeht, die ja von der CDU-Regierung praktisch abgewürgt worden ist an Ersparnis und von der Ampelregierung auch. Und
ein Sondervermögen von 100 Milliarden aufgelegt.
Ja, das ist doch, wenn Sie aus dem Nix sozusagen wieder was aufbauen wollen, sind 100 Milliarden leider gar nichts. Ich sage ja gerade, wir haben 70 Milliarden, geben wir jedes Jahr für Migration aus, 50 Klimawandel und so.
Also wir können 70 Milliarden sind viel und die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind dann wenig.
Nein, die 70 Milliarden sind jedes Jahr. Jedes Jahr 70, haben sie in 2 Jahren schon 140, in 3 Jahren 210. Die 100 Milliarden war einmal. Ja. Das ist sozusagen das Dünne. Nur lass mich noch mal sagen, die Milliarden alleine sind es nicht. Die Panzer und das sind es nicht. Ich bin Panzersoldat. Es kommt darauf an, dass die deutschen Soldaten auch wieder ein Wehrwillen haben, dass sie Deutschland verteidigen wollen, dass sie bereit sind zu sterben für Deutschland. Da muss man Deutschland sehr lieben. Und das sehe ich überhaupt nicht nach diesen letzten Jahrzehnten sozusagen einer linken Politik, wo irgendwie mal Soldaten sind Mörder und alles dieser ganze linke Unsinn, den die Linksgrünen lange hatten. Jetzt ist Toni Hofreiter auf einmal ist der jetzt ein Panzerexperte. Der weiß genau, welche Kaliber, welche Stahldinger durchschlagen, aber er selber hat nicht gedient. Wir haben gedient. Ich bin Panzersoldat. Ich weiß, wie schrecklich das ist, im Panzer zu sterben, weil ich mit alten Besatzungen noch gesprochen habe. Der Hofreiter hat keine Ahnung.
Bevor wir jetzt über die Grünen sprechen.
Eine Armee in den Krieg schicken.
Ja, mit denen sprechen wir, wie gesagt, auch noch. Wir wollen ganz zum Schluss dieses Interviews bewusst noch mal positiv auf die Situation in Deutschland schauen. Machen Sie unserer Community, die uns jetzt gerade zuschaut, die uns hört, noch mal in paar kurzen Worten Hoffnung. Warum werden die nächsten Jahre besser?
Wir Deutschen, sie haben nicht mal 1% der Weltbevölkerung und haben die drittgrößte Wirtschaft der Welt, direkt nach USA und China. Wir sind so stark. Wir haben eine solche Fähigkeiten und Kompetenzen wie kaum ein anderes Land der Welt. Das hat Elon Musk gerade noch mal klar gemacht. Wir haben es nur verschüttet unter einem linksgrünen Zeitgeist. Nicht nur die Bundeswehr, auch die Wirtschaft, auch die Bildung, auch die Schulen, auch die Brücken, auch die Straßen. Es ist alles verrottet in diesem Land, was mal groß und gut war. Das müssen wir wieder zurückgewinnen. Wir müssen wieder sozusagen unsere alten Stärken, unsere alten Tugenden, unsere alten Fähigkeiten, dass sozusagen unsere Vorväter, unsere Großväter und Mütter und Väter sagen würden, jetzt sind wir wieder stolz auf euch, was ihr daraus gemacht habt. Dann müssen wir aber den ganzen linksgrünen Wahnsinn wieder bereinigen. Wir müssen wieder sozusagen werden, was wir waren.
Herr Baumann, danke, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben und erklärt haben, was die Politik der AfD für junge Menschen bedeuten könnte. Dankeschön.
Gerade die wählen uns ja. Da sind wir ganz vorne bei den jungen Leuten, weil die natürlich sehen, wo die Probleme liegen. Danke.
Dankeschön. Dankeschön.
Das war das Kreuzfeuer mit Bernd Baumann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben natürlich auch mit anderen Spitzenpolitikerinnen und Politikern gesprochen. Klickt auf den Abo-Button, wenn ihr nichts mehr von Funk verpassen wollt. Alle Interviews findet ihr hier in der Playlist. Und hier findet ihr noch das Video vom Funkformat Die da oben zum Wahlprogramm der AfD. Das Kreuzfeuer ist übrigens ein Format von Funk und den jungen Programmen der ARD. Bis zum nächsten Mal.